Hallo und willkommen bei Parallelwelt Palästina, der erste politische Podcast über Palästina auf Deutsch. Heute ist der 13. November 2023. Ich bin Michael und wie immer ist auch Lena mit im virtuellen Studio. Bevor wir beginnen, wollen wir nochmal darauf hinweisen, dass wir schöne Sticker haben, die mit einem QR-Code direkt zum Podcast führen und die könnt ihr gegen eine kleine Spende bekommen. Und auch wenn ihr keine Sticker wollt, freuen wir uns natürlich sehr über eure Spenden. Wir machen diesen Podcast komplett ehrenamtlich und unabhängig, aber das nimmt viel Zeit in Anspruch und es hilft uns ungemein, wenn daraus ein bisschen was für unseren Lebensunterhalt und Unterhaltung bei uns ankommt. Aber genug gebettelt. Heute geht es darum, was aktuell vom Hintergrund des Kriegs politisch im Staat Israel vor sich geht, was meines Erachtens ernsthafte Konsequenzen haben wird, mit denen wir lange zu tun haben werden. Wie ihr sicherlich mitbekommen habt, stand die israelische Politik auch jahrelang vor dem aktuellen Krieg in einer tiefen politischen Krise, vor allem im letzten Jahr. Denn vor einem Jahr, Anfang November 2022, wurde Israels bisher rechtsradikalste Regierung gewählt und im Januar lancierte sie die sogenannte Justizreform, auch Justizumbau, Justizputsch oder Demokratieabbau genannt, worauf Israels bisher größte Protestbewegung folgte. Darüber haben wir ein bisschen im September geredet, in der Sonderfolge zum Kahanismus oder zum israelischen Faschismus, der jetzt mitregiert. Und nun waren viele vor Ort, dass die Rechtsradikalen in und außerhalb der Regierung die Gelegenheit des Krieges nutzen, um ihre extremsten Träume zu verwirklichen und damit jede Möglichkeit von binationalem Zusammenleben und von Demokratie und Mitbestimmung gefährden, wenn nicht sogar beseitigen. Zur Einrahmung der Entwicklungen, die wir besprechen wollen, möchte ich zuerst auf den 7. Oktober zurückgehen. Denn man darf gar nicht unterschätzen, was für ein erschütterndes Ereignis das für die gesamte israelische Gesellschaft darstellt. Als ich an jenem Samstag gehört habe, dass Israel im Krieg ist und bei Haaretz auf die Nachrichten geschaut habe, war es schon circa 5 Stunden nach dem Anfang des palästinensischen Angriffs. Da las ich von einem großen Angriff aus Gaza und dachte mir zuerst, okay, was hat Israel unmittelbar davor gemacht? Denn bisher waren große Angriffe aus dem Gazastreifen so gut wie immer eine direkte Reaktion auf einen israelischen Angriff auf den Gazastreifen. Ich schaute bei Al Jazeera, weil Haaretz zwar die beste israelische Zeitung ist, aber immerhin ziemlich zionistisch. Erst als ich bei Al Jazeera über den Angriff las, wurde mir klar, dass es dieses Mal tatsächlich keine direkte Reaktion, sondern eine eigenständige Operation war. Und nach kamen Details raus. Es wurde nicht nur der Zaun durchbrochen und Militärstellungen angegriffen. Menschen auf einem Reh wurden massenhaft erschossen, auch einzeln gejagt. Menschen in kleinen Ortschaften wurden in ihren Häusern erschossen. Angreifer gingen von Haus zu Haus und haben sie gesucht. Stundenlang, auch über einen Tag lang, mussten sich Leute in ihren Sheltern verschanzen und die Tür zuhalten, während Angreifer sich bemüht haben, einzudringen und an sie zu kommen. Aktuell herrscht schon ein Krieg der Narrativen über jeden Tag, darauf können wir in diesem Rahmen nicht adäquat eingehen, aber die Ereignisse, die ich eben erwähnt habe, sind inzwischen ziemlich eindeutig bestätigt. Und zum israelischen Schock kommen dann auch Erzählungen dazu, die inzwischen in Zweifel gezogen wurden, aber in Echtzeit den Schock noch massiv vertieften. Wie Geschichten über geköpfte Babys und über systematische Anwendung sexualisierter Gewalt. Ich erinnere mich an einen meiner Gedanken an dem Tag. Das ist wie aus den schlimmsten Erzählungen der radikalen Rechten, was passiert. Die haben immer behauptet, wenn wir nicht noch stärker die Palästinenser unterdrücken oder sogar verdrängen oder Massenmord begehen, wird sowas passieren. Systematischer, wahlloser Mord an Israelis. Dazu kommt, dass das israelische Militär auf eine vorher unvorstellbare Weise versagt hat. Den ganzen Tag lang kamen Meldungen aus den betroffenen Gebieten, dass niemand zu Hilfe kommt, dass die Armee verschwunden ist. Diese Gefahr und Verfolgung ohne den für uns gewöhnlichen Schutz einer hochgerüsteten Armee weckt nicht nur in Israel, sondern bei Jüdinnen und Juden überall die tiefsten intergenerationellen Traumata. Vor allem die Geschichten über Menschen, die sich im eigenen Haus vor bewaffneten Angreifern verstecken müssen. Eltern, die vor ihren Kindern erschossen werden und umgekehrt. Sowas kannten halt viele unserer Familie schon vor 100 Jahren. Der Kontext war ganz anders, aber die subjektive Gewalterfahrung ist furchtbar ähnlich. Und obwohl das nicht mit der Hölle im Gazastreifen zu vergleichen ist, müssen wir mitbedenken, dass für die Menschen in Israel die Notlage nicht vorbei ist. 125.000 Menschen, vor allem aus dem Süden, aber auch teils aus dem Norden, sind intern vertrieben wegen dem Krieg und müssen irgendwo derweil unterkommen. Raketenalarme sind in ganz Israel tagtäglich, wenn nicht ständig. Und wer nicht schon jemand trauert, bangt um Freunde und Verwandte. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass viele Militäreinheiten, die die Ortschaften um den Gazastreifen herum beschützen sollten, ins Westjordanland versetzt wurden, um wenige gewaltbereite Siedler zu beschützen, während sie provozieren oder eigene Pogrome ausführen, um das Westjordanland ethnisch zu säubern. Entsprechend gibt es seit dem 7.10. eine enorme Wut auf Netanyahu und seine rechten Koalitionspartner und eine klare Mehrheit gegen diese Regierung. Laut Umfragen fordern etwa 76% der Israelis, dass Netanyahu schon während des Kriegs oder direkt danach sein Amt abgeben soll. Aber gleichzeitig gibt es in der israelischen Gesellschaft eine enorme Lust nach Rache und ein akutes Bedrohungsgefühl, wie es mindestens seit den 70ern nicht mehr gab. Entsprechend priorisieren jetzt alle die Kriegsführung und Netanyahu weiß auch ganz genau, dass das Ende des Krieges auch das Ende seiner Rolle in der Politik sein kann. Und die rechtsradikalen Teile seiner Regierung würden mit ihm wahrscheinlich zusammen untergehen. Das macht die Situation jetzt noch gefährlicher, denn es kann sehr gut sein, dass die Regierung die Verlängerung des Krieges über alles andere priorisiert, um sich am Leben zu erhalten. Viele Israelis fordern seit dem 7.10. vor allem Rache, doch wenn man vernünftig überlegt, gibt es ganz andere Konsequenzen, die man aus diesem Schock ziehen kann. Dass Israelis nie sicher sein können, wenn ihre Sicherheit auf militärische Unterdrückung fußt, zum Beispiel. Aber wenn man schockiert und getriggert ist, denkt man kaum so vernünftig. Es kommen tiefe Triebe heraus und das beobachten wir seit dem 7. Oktober in Israel ganz stark. Man muss aber auch sagen, nicht alle diese tiefen Triebe sind gewaltsam und gefährlich. Am 7.10. und in den ersten Tagen und Wochen danach gab es auch unglaublich berührende Geschichten von Menschen, die alles geben und auch ihr Leben gefährden oder verlieren, um Fremden zu helfen. Und zwar über Nationalitätsgrenzen hinaus. Palästinenser mit israelischer Staatsbürgerschaft, darunter Beduinen im Süden, sowie auch GastarbeiterInnen aus Nepal und Thailand und Asylsuchenden aus Eritrea haben sich in große Gefahr gestellt, um Menschen, vor allem jüdische Israelis als Mehrheit der Betroffenen, zu helfen und zu retten. Gleichzeitig war der Angriff so wahllos, dass auch viele Menschen von diesen Gruppen, vor allem GastarbeiterInnen und Beduinen, getötet oder in Geiselhaft genommen wurden. Es gibt seither dauernd Initiativen, die einfach auf menschlicher Ebene Betroffenen helfen wollen. Und zivilgesellschaftliche Strukturen aus der Demokratiebewegung des letzten Jahres sind sofort in die Lücke, die die korrupte, dysfunktionale und kaputtsparende Regierung hinterlassen haben. Aber da kommt man auch auf die schwierige Komplexität dieser Situation und zurück zu den dunkleren Trieben. Denn diese zivilgesellschaftlichen Strukturen helfen nicht nur betroffene Zivilisten, sondern auch den Militäreinheiten in und um den Gazastreifen, die von der Armee selbst nicht ausreichend versorgt werden. Ich habe in den letzten Tagen Posts gesehen über Reservisten, die Spenden von Deo, Kleidung und Snacks einsammeln und über zivilgesellschaftliche Gruppen, die mobile Duschen für Reservisten organisieren, die Hautkrankheiten entwickeln, weil die Armee einen Monat lang keine Dusche organisieren konnte. Und wie wir schon in der letzten Folge angesprochen haben, muss uns klar sein, während viele von diesem Krieg als israelische Selbstverteidigung sprechen, hat die politische und militärische Führung gleich am Anfang dieses Krieges klargemacht, dass sie ebenso wahllos die Menschen im Gazastreifen treffen wird. Darin wird sie vom ersten Moment von der Politik angestachelt und die Stimmung im Publikum ist geradezu genozidal. Es wird Rache gefordert und von permanenter Sicherheit geträumt, in Form der endgültigen Zerstörung der Hamas oder sogar der kompletten Entleerung und Neubesiedlung des Gazastreifens. Wenn man wieder einen Moment vernünftig denkt und einfach vernünftigen Menschen in und außerhalb der israelischen Gesellschaft zuhört, soll einem klar sein, es kann keinen militärischen Sieg gegen die Hamas geben und die Zerstörung der Lebensgrundlagen im Streifen kann keine stabile Neuordnung schaffen. Aber der Krieg hat die israelische Gesellschaft in existenzielle Angst versetzt und die wenigen vernünftigen Töne, die noch zu hören sind, werden stumm geschaltet. Darüber will ich heute näher ins Detail reden. Einerseits ist das, was jetzt politisch in Israel passiert, nichts Ungewöhnliches, nicht einmal für Israel was Neues. In jedem Krieg gibt es intern Kriegsstimmung, die gewaltsam gegen Dissens vorgeht. Das hat man sogar in Deutschland ein bisschen zu spüren bekommen letztes Jahr, als Russland die Ukraine überfallen hat, obwohl Deutschland offiziell nicht einmal Kriegspartei war. In Israel habe ich das selber vor Ort erlebt, vor allem 2014 in der großen Gewalteskalation mit dem Gazastreifen. Das war auch die Zeit, in der die israelische Rechtsradikalen wieder eine bemerkenswerte politische Größe geworden sind. Während alle um die eigene Sicherheit furchten oder um Verwandte und Freunde bangen, ob wegen ihrem Wohnort oder wegen Militärdienst, verschwindet die Toleranz gegenüber Stimmen, die das Ganze hinterfragen. Es geht den Menschen darum, sich zu schützen und es geht ihnen darum zu gewinnen. Und es fällt ihnen sehr schwer, langfristig und selbstkritisch zu denken. Auch weil diese Kriegsstimmung jetzt auf eine tiefe politische Krise trifft, während Faschisten und Konsorten regieren, Und weil alles vor dem Hintergrund des Schocks des 7. Oktober stattfindet, sind die Entwicklungen dieses Mal viel extremer als alles, was man zuvor in Israel erlebt hat. Die Kolumnistin Yonah Gonen bei Haaretz verweist auf den amerikanischen Historiker Robert O. Paxton, der in seinem sehr empfehlenswerten Buch Anatomy of Fascism darauf hinweist, dass die Kombination zwischen einer katastrophalen Krise und einem verstärkten Gefühl, Opfer zu sein, die jede Aktion gegen innerliche sowie äußerliche Feinde rechtfertigt, der giftige Boden ist, auf dem faschistische Tendenzen wachsen. Soweit man diese Tendenzen in Echtzeit und aus der Ferne erkennen kann, will ich versuchen, etwas mehr darüber zu erzählen, wie das nun aussieht. Ein ganz wichtiges Themenfeld will ich nur kurz ansprechen und dann ausklammern, weil es den Rahmen sprengen würde. Die beschleunigte ethnische Säuberung im Westjordanland. Die radikalen Siedler mit Unterstützung von ihren Vertretern der Regierung haben schon im Laufe des Jahres vor dem Krieg circa 4 kleine Hirtengemeinschaften dermaßen terrorisiert, dass sie ihre Ortschaften aufgegeben haben und geflohen sind. Seit Kriegsausbruch sind über 15 weitere Ortschaften vertrieben worden, über 160 Menschen im Westjordanland getötet und über 2500 verletzt. Die Rechtsextremen sehen aktuell eine Gelegenheit, ihre Wünsche zu verwirklichen und treiben die Judaisierung des Westjordanlands eifrig voran. Heute möchten wir aber vor allem über die Dynamik innerhalb des Staates Israels selbst in Detail reden, wo die politischen Kämpfe ausgetragen werden, die den genozidalen Angriff auf Gaza sowie die ethnische Säuberung des Westjordanlands ermöglichen. Diese Entwicklungen haben meines Erachtens wieder die spezielle Rolle der Palästinenser innerhalb von Israel hervorgehoben. Das sind zur historischen Einordnung diejenigen, die im Jahr 1949 zum Waffenstillstand noch innerhalb des israelischen Hoheitsgebiets geblieben sind. Sowie der Nachfahren. Das ist nicht eine homogene Gruppe, sondern es sind Muslime, Christen, Drus und Drusen und es gibt weitere Untergruppen wie die Beduinen im Süden und die im Norden. Bis heute gibt es nicht nur kulturelle, sondern auch politische Unterschiede zwischen diesen Gruppen. Beispielsweise die Drusen und die Beduinen stehen dem Staat etwas näher, auch unterschiedlich nah, als die restliche Mehrheit der 48er. Und die Drusen würden sich größtenteils zum Beispiel auch nicht als Palästinenser bezeichnen. Diese ganze Gruppe aber hat allesamt nach der Staatsgründung die israelische Staatsbürgerschaft bekommen, bis auf wenige Ausnahmen, werden aber seither bestenfalls als Bürger zweiter Klasse behandelt. Bis Ende 1966 wurden die sogenannten 48er unter Kriegsrecht beherrscht und sehr lange war ihre politische Repräsentation vor allem durch Tochterparteien der zionistischen Parteien im Griff der israelischen Führung, während unabhängige politische Gruppen unterdrückt wurden. Trotz der Vernachlässigung und Marginalisierung, die sie erfahren, sind die 48er Palästinenser zunehmend in die israelische Gesellschaft integriert. Seit jeher arbeiten sehr viele palästinensische Männer aus den besetzten Gebieten sowie auch 48er in Israels Baubranche. Und die 48er sind vor allem in der Medizin sogar überrepräsentiert, weil die Arbeit als Apothekarin, Krankenpflegerin oder Arzt oder Ärztin einen sozialen Anstieg ermöglicht. In den letzten Jahrzehnten haben sie gleichzeitig eine ziemlich spezielle politische Rolle, weil einerseits ihre parlamentarische Repräsentanz verhindert, dass die rechten Parteien eine absolute Mehrheit erlangen, obwohl die arabischen Parteien selbst kaum als Koalitionspartner in Frage kommen. Andererseits führt ihre widersprüchliche Stellung als volle StaatsbürgerInnen, die aber nicht zur Nation gehören, der sich der Staat widmet, dazu, dass viele Bürgerrechte daran ihren Prüfstein haben, wie sie auf die 48er angewandt werden. Kämpfe um ihre Rechte werden also Kämpfe um Bürgerrechte in Israel überhaupt und das ist dauernd eines der zentralsten Anliegen von allen progressiven Bewegungen in Israel. Aber das heißt auch, dass wenn immer Kriegsstimmung herrscht, die palästinensische bzw. arabische Israelis zuerst und am härtesten davon betroffen sind. Und dieses Mal ist es nicht anders. Jetzt sprechen einige davon, dass nun das Kriegsrecht über sie praktisch wieder eingeführt wird. Es entfaltet sich eine unglaubliche Welle an Unterdrückung der Palästinenser mit israelischer Staatsbürgerschaft.
Und eigentlich wollten wir hierzu noch einen Gast einladen, und zwar eine Deutsche, nennen wir sie mal Maria, die mit ihrem palästinensischen Mann in einer Stadt in Israel wohnt. Seit dem 7. Oktober erlebt sie mit ihrer Familie live die steigende Repression in Israel. Maria hat von Anfang an gesagt, dass sie gerne zu dem Thema bei uns berichten möchte und vielleicht wird es in der Zukunft auch noch passieren. Aber genau zu dieser Folge habe ich sie angefragt und sie hat abgesagt, aus Angst. Ich lese euch Auszüge aus ihren Nachrichten vor. Hi Lena, ich weiß noch nicht, ob ich, auch wenn es anonym ist, öffentlich etwas sagen mag. Hier wurden bzw. werden so viele festgenommen um uns herum. Und ich habe kein dauerhaftes Visum bzw. nur einen deutschen Pass. Nur wegen Likes oder Kommentaren auf Facebook-Gruppen werden Leute angezeigt. Ich bin nur gerade so froh, dass heute die zweite Nacht ist, in der kaum Kampfjets über uns donnern und einmal keine Drohne zu hören war. Dieses Wissen, dass in Gaza die Hölle ausgebrochen ist, die Bilder, die Angst vor Eskalation, Angst vor den jüdisch-israelischen Städten um uns herum. Dass sie doch auch Rache an uns ausüben. Mir fehlen gerade so die Worte und ich bin einfach sprachlos über die Welt.
Ja, über die Repression gab es Anfang November einen längeren Artikel bei Haaretz. Einige Beispiele aus diesem Artikel möchte ich mit euch teilen. Das sind aber längst nicht alle Beispiele und nicht unbedingt die schlimmsten. Sie geben nur ein Bild davon, was in den letzten Wochen so los ist. Viele Geschichten handeln eben von Leuten, die, wie Maria schon gesagt hat, einfach irgendwas über Gaza bei Social Media posten oder etwas, was nur als Kommentar zu Gaza ausgelegt wird und unter heftigen Vorwürfen festgenommen werden. Beispielsweise der Komiker Mohan Taha hat in seinem Story gepostet, das Auge weint über die Bewohner von Gaza, und 40 Minuten später kamen zu ihm 20 Polizisten und warfen ihm Unterstützung einer Terrororganisation vor. Die Vorwürfe wurden fallen gelassen, aber dafür musste er sich verpflichten, 10 Tage nichts zu posten. Amer el-Husayl, ein promovierter Politikwissenschaftler und Politiker aus der beduinischen Stadt Rahat, hat eine Analyse zum weiteren Verlauf des Krieges auf Facebook gepostet und ihm wurde darauf vorgeworfen, im Krieg einem Feind Hilfe zu leisten. Ein sehr ernsthaftes Verbrechen. Sein Anwalt hat ähnliche Posts von jüdischen Israelis gezeigt, aber das Gericht ist davon nicht überzeugt worden. Erst eine Woche später wurde er freigelassen. Eine Künstlerin und Aktivistin, die anonym geblieben ist, wurde wegen solcher Postings wie, ich zitiere, 140 Kinder, 140 Träume, eine Narbe im Herzen, wegen Verdacht auf Verhetzung und Identifizierung mit einer Terrororganisation von der Polizei ohne Warnung abgeholt und stundenlang befragt und zum Hausarrest freigelassen, ohne dass ein Strafverfahren eingeleitet wurde. Viele solche Fälle von Repression auf Basis von Postings oder Flurgesprächen, auch ältere Postings vor dem Krieg und welche, die aufgrund von fehlenden Arabischkenntnissen oder kulturellen Kenntnissen schlicht missverstanden wurden. Weil wir hier auf Deutsch reden, finde ich es wichtig, an dieser Stelle etwas zu betonen. In Deutschland reimen sich nämlich viele gern ein Israel zusammen, das einfach ein Rechtsstaat ist, das Gesetze ausführt, die demokratisch legitimiert sind. Aber darum geht es mit dieser Unterdrückung durch die Polizei eben nicht. Es gibt in Israel zwar Gesetze, die Aufrufe zu Genozid strafbar machen, aber Israelis, die jetzt zu Massenmordern PalästinenserInnen rufen, werden so gut wie gar nicht verfolgt, wenn eben Menschen auf der anderen politischen Seite unverhältnismäßig und ohne klare Grundlage von der Polizei schikaniert werden. Was auch kein Wunder sein sollte, wenn der Minister, der für die Polizei verantwortlich ist, ein ausgesprochener Faschist ist, der Kahanist Itamar Ben-Gvir. Neben der polizeilichen Unterdrückung und Verfolgung gibt es aber auch weitere Formen von Verfolgung, die eben auch vorrangig PalästinenserInnen innerhalb Israels betreffen. Selbstorganisierte Gruppen von Israelis jagen nach missliebigen Posts in den Profilen und treiben die Verfolgung aktiv voran. Das passiert übrigens auch hier in Deutschland, in den Gruppen für Israelis in Deutschland und in den jeweiligen Städten. An den Unis in Israel ging es gleich ab dem 7. Oktober los. Inzwischen betrifft es praktisch alle Lebensbereiche. Mindestens 100 arabische Studis wurden aus den Unis ausgeschlossen oder mit Ausschluss bedroht, oft ohne auf Prozeduren wie Anhörungen zu achten. Viele hunderte Arbeitsplätze wurden bedroht oder gar beendet, auch von hochrangigen Ärzten aus den Krankenhäusern und auch von HochschullehrerInnen. Es gibt auch wirklich absurde Vorfälle, wie eine Supermarktmitarbeiterin in Ramle, einer sogenannten gemischten Stadt, die Kundschaft auf einen Raketenalarm aufmerksam machen wollte, was aber von einer Kundin als Applaus an die Raketen aufgefasst wurde. Während alle zum Shelter rennen, ging diese Kundin die Mitarbeiterin an und eine arabische Kollegin versuchte zu deeskalieren. Beide Mitarbeiterinnen wurden dann einfach suspendiert. Auch nachdem die Polizei sich dagegen aussprach, wurde die Suspendierung verlängert. Und solche Geschichten spielen sich nicht nur im Kleinen, sondern auch großflächig ab. Der Oberbürgermeister von Givatayim, ein Vorort von Tel Aviv, hat alle Baustellen geschlossen, weil die Anwesenheit von arabischen Bauarbeitern beängstige. Das Gericht hat die Entscheidung gekippt. In einem anderen Vorort von Tel Aviv, Ramat HaSharon, wo übrigens meine Cousins aufgewachsen sind, wurden zunächst arabische ReinigungsarbeiterInnen aus den Bildungseinrichtungen komplett ausgeschlossen. Dann wurde die Reinigung umgeplant, damit sie nachmittags arbeiten und nicht in Berührung kommen mit den SchülerInnen. Und der bisher schlimmste Vorfall, der auch ein bisschen anders ist als die anderen, die wir besprochen haben, fand am 28. Oktober in Netanya statt. Eine Stadt nördlich von Tel Aviv, wo ich übrigens ein Jahr lang wohnte und jetzt meine Tante wohnt. Ein grundloses Gerücht wurde verbreitet, laut dem arabische Studis aus dem Wohnheim Betende auf dem Weg zur Synagoge mit Eiern beworfen hätten. Hunderte kamen zum Wohnheim und haben Tod den Arabern gerufen, die arabische Einwohnerinnen mit Mord bedroht. Die Polizei kam, rettete die arabische Einwohnerinnen und löste die Versammlung auf. Am nächsten Tag aber gab es eine Beratung der Hausverwaltung mit einem Vertreter der Hochschule und Vertretern der Stadt und der Nachbarschaften, und es wurden Wege überlegt, wie man das Gebäude umwidmen kann, komplett, damit die arabischen Einwohner, also wahrscheinlich auch alle andere Studis, nicht mehr da wohnen können. Unter anderem wurde vorgeschlagen, dort Soldaten zu unterbringen oder Evakuierte aus dem Süden. Linke, arabische und binationale Organisationen versuchen, dieser ganzen Welle an Rassismus standzuhalten mit Hotlines und Unterstützung. Aber neben der rassistischen, pauschalen Verdächtigung von Arabern gibt es auch eine ganz klare Unterdrückung von politischem Widerspruch gegen Israels Kriegsführung. Diese trifft auch wieder Araber besonders stark, aber nicht nur. Ein besonders absurdes Beispiel war, als Hamas eine ältere Dame befreit hat, die dem Hamas-Mann, der sie begleitete, nach der Befreiung die Hand gedrückt hat und ihr erzählt hat, dass sie gut behandelt wurde. Viele Israelis empfanden das als krasses Image-Schaden für die Kriegsführung und haben sie im Netz krass beleidigt. Außerdem gibt es eine systematische und offizielle Unterdrückung von Dissens. Solidemos mit Gaza werden ziemlich pauschal verboten. Am 17.10. sagte der Polizeichef, wer sich mit Gaza identifizieren will, den lade ich auf Busse dorthin.
Und nicht zu vergessen ist, dass bereits eine Woche nach dem 7. Oktober Israel Frey attackiert wurde. Israel Frey ist ein 36-jähriger Haredi und Journalist, der sich mit dem palästinensisch-israelischen Konflikt befasst. Er war gerade in seiner Wohnung am Rande von Bnei Brak, einer überwiegend ultraorthodoxen Stadt östlich von Tel Aviv. Da ist er gerade zurückgekehrt, als er draußen Lärm hörte. Und es war nach 22 Uhr, ein paar Stunden nach dem Ende des Schabbat. Jemand teilte ihm per E-Mail mit, dass seine Adresse im Internet kursiert, zusammen mit Aufrufen, sich La Familia anzuschließen, einer rechtsextremen Gruppe, die als Fanclub für Jerusalems größte Fußballmannschaft angefangen hat, um einen Angriff auf Freys Haus zu verüben. Als Frey nachsehen wollte, ob jemand vor seiner Wohnungstür stand, stellte er fest, dass jemand das Schauloch blockiert hatte. Die Geräusche auf der Straße wurden immer lauter. Er konnte Leute rufen hören, die Verräter zu ihm riefen und Feuerwerkskörper auf das Gebäude schleuderten. Er hat dann verzweifelt SMS an Freunde geschickt, so Leute greifen mein Haus an, bitte kommt und tut etwas. Letztendlich ist er physisch unbeschadet davongekommen, aber er musste sich seither verstecken. Und das Ganze ist eben... Es ist eben deshalb so viral gegangen, weil das auf Video aufgezeichnet hat, wie er wirklich verängstigt bei sich zu Hause ist, während halt im Hintergrund dieser Mob, also ihn eben attackieren will. Und ich merke halt die Repression auch sehr im akademischen Bereich. Also der Freund einer meiner ehemaligen Professoren, Uri Horesh, hat seine Stelle an einer israelischen Universität verloren. Mein eigener Doktorvater, der jüdischer Israeli ist, hat so schnell es ging Israel verlassen, weil er eben Angst hatte.
Ja, und es gibt noch zahlreiche solche Geschichten von Verfolgung im akademischen Bereich auf jeden Fall. Die Regierung baut aber derzeit auch die Gesetze um diese Repression und Verfolgung zu erleichtern. Zum Beispiel wurde der Polizei ermöglicht, eine Ermittlung wegen Verhetzung einzuleiten, ohne vorherige Prüfung durch die Staatsanwaltschaft, was zu vielen Ermittlungen wegen Online-Postings führt. Am 8. November hat die Knesset eine Änderung des Antiterrorgesetzes verabschiedet, die Adala, das juristische Zentrum für die Rechte der arabischen Minderheit, als eine der einschneidendsten und drakonischsten Gesetzesmaßnahmen, die jemals von der israelischen Knesset verabschiedet wurden, bezeichnet. Es wurde nämlich beschlossen, dass es strafbar wird, regelmäßig sogenannte terroristische Inhalte zu konsumieren, also auch nur passiv bestimmte Inhalte im Netz sich anzusehen. Dafür kann man jetzt bis ein Jahr verhaftet werden. Und falls man zu viele Häftlinge hat, Israels Knäste waren ohnehin sehr voll, wurde direkt nach dem 7. Oktober beschlossen, dass ein karzeraler Notstand ausgerufen werden kann, in dem die ohnehin inadäquate Mindestsätze an Raum und an Ausstattung für Gefangenen überschritten werden dürfen. Und letzte Woche, am 9. November, ist auch was Krasses passiert. Da wollten eine Gruppe von führenden palästinensischen PolitikerInnen innerhalb von Israel eine sehr kleine Mahnwache gegen den Krieg organisieren. Und letzte Woche, am 9. November gerade, ist auch was ziemlich Erschütterndes passiert. Da hat eine kleine Gruppe von führenden palästinensischen PolitikerInnen eine sehr kleine und ruhige Mahnwache gegen den Krieg organisiert. Also keine große Kundgebung, an die Leute eingeladen werden, sondern nur wirklich eine Kundgebung von einer kleinen Gruppe von führenden Personen. Und die wurden dafür festgenommen. Darunter war Mohammed Barake, der Vorsitzende der High Follow-Up Committee, also der zentralen politischen Vertretung außerparlamentarischen der palästinensischen Bürger in Israel und einige andere Mitglieder dieses wichtigen Gremiums. Am selben Tag wurde ein linker jüdischer Lehrer festgenommen, Meir Bruchin, wegen angeblich Absichtserklärung zum Verrat, wegen Kommentaren im Netz. Das waren entweder Kommentare, die dem israelischen Militär Verbrechen vorwarfen, oder Postings, die über einzelne Kinder ein bisschen erzählt haben, die dem israelischen Angriff in Gaza zum Opfer fielen. Der wurde erst heute, am 13. freigelassen. Abends an dem Tag versammelten sich kleine Gruppen von linken Aktivisten in Jerusalem und Tel Aviv zum friedlichen, stillen Protest gegen diese Festnahme. Und die Polizei hat beide Versammlungen gewaltsam aufgelöst. In Jerusalem regelrecht zusammengeschlagen und viele Teilnehmende festgenommen. Da waren auch Leute, die ich kenne, und es war ziemlich schrecklich, in einem Video zu sehen, wie die Polizei auf sie losgeht. Am nächsten Tag, den 10. November, ist die Polizei ins Büro der linken Partei Chadash in Nazareth eingedrungen und hat dort Poster abgerissen und Wandgemälde übermalt. Nun, warum machen mir diese Entwicklungen so große Sorgen für die Zukunft? Also ich warne schon lange, und da bin ich lange nicht alleine, davor, dass Israel sich in ein voll ausgeprägt faschistisches Regime entwickeln kann. Die Gefahr war seit der Wahl dieser rechtsextremen Regierung akut und die jetzigen Entwicklungen können wirklich entscheidend sein. Ich finde, es ist auch vorher problematisch gewesen, von Israel einfach als Demokratie zu sprechen, während der Staat über Millionen herrscht, denen kein legitimer Weg zur Mitentscheidung überlassen wird, während weitere Millionen wie BürgerInnen zweiter Klasse behandelt werden, die nicht die gleiche Mitsprache haben wie andere. Gleichzeitig war der Staat für eine große Bevölkerungsgruppe ziemlich demokratisch. Der prominente palästinensisch-israelische Politiker Ahmed Tibi sagte dazu, der Staat Israel ist für seine Juden demokratisch, für seine Araber nur jüdisch. Ob man selbst in diesem Sinn von einer Demokratie wird sprechen können nach diesem Krieg, würde ich jetzt bezweifeln. Ich befürchte nämlich nicht und fürchte sehr für meine Leute, die noch da leben. Einerseits, weil die Repression, die wir ausführlich besprochen haben, eine Präzedenz setzt, die das politische System auch künftig mitprägen könnte. Aber andererseits, weil die Rechtsradikalen die Situation ausnutzen, um ihre Machtbasis zu verfestigen und sie wissen, dass sie in fairen Wahlen nicht unbedingt die beste Chancen haben. In diesem Zusammenhang ist wiederum zu erwähnen, was im Westjordanland los ist, weil die Siedler mit stillschweigender bis aktiver Unterstützung der Regierung dort ihre lang ersehnte ethnische Säuberung weitertreiben. Ich habe am Anfang vom Krieg gehört, dass nach dem ersten Angriff am 7.10. hier oder da Soldaten zu den Security-Leuten der Siedler mit einer Kiste Waffen gekommen sind, viel Erfolg gewünscht haben und zum Gazastreifen gefahren sind. Ob das genauso passiert ist oder nicht, weiß ich nicht. Was aber ganz gut belegt ist, und dazu gibt es auch exzellente Berichterstattung, sogar auf Deutsch, ist, dass die Zivilbevölkerung im ganzen Land sich bewaffnet und darin von Ben-Gvir angestachelt wird. Innerhalb von 3 Wochen gab es mehr als 150.000 Anträge auf Waffenlizenzen, danach etwa 8.000 mehr täglich, im Vergleich mit 13.000 im ganzen Jahr 2022. Ben-Gvir hat schon vorher das Gesetz entworfen, der nun beschlossen wurde und die Bedingungen für die Lizenzvergabe drastisch lockerte. Die Vergabe von Waffen an Einzelnen in Israel ist schon sehr lange ein politisch erkämpftes Thema. Die Bedingungen wurden schon mal vor einigen Jahren erschwert und dann ein paar Jahre später wieder gelockert. Und es gibt Studien dazu, was das für gesellschaftliche Auswirkungen hat. Schusswaffen im Haushalt werden erwiesenermaßen auch auf Frauen und Kinder gerichtet und machen damit häusliche und geschlechtsspezifische Gewalt sehr viel tödlicher. Außerdem ist es natürlich so, dass wenn viele Waffen an Einzelne verkauft werden, ein Teil davon fix bei organisierten Kriminellen landen. Die Bewaffnung der Bevölkerung betrifft nicht ausschließlich Rechtsradikale, aber es ist schon klar, dass sie sich viel eher bewaffnen und im Gegensatz zu praktisch allen Liberalen und Linken sich wünschen, Gewalt gegen ihre politischen Gegner einzusetzen. Aber vielleicht das Schlimmste und das, was mir wirklich zweifeln lässt, ob man in einem Jahr von einer israelischen Demokratie sprechen wird, sind die bewaffneten Milizen, die Ben-Gvir schon länger am Organisieren ist. Im Schatten des Krieges bildet sein Ministerium für nationale Sicherheit lokale Alarmtruppen, die mit Schusswaffen ausgestattet werden. Bis Anfang November gab es schon laut Ministerium ca. 600 solche Gruppen. Eine in Tel Aviv wird von einem bekannten faschistischen Agitator geführt, Yoav Eliassi, mit dem ich auch schon eine eigene Begegnung hatte, als ich da wohnte. Es kursieren auch Bilder von Chats mit den Behörden, die das Ganze organisieren, die klar machen, dass eine Bedingung zur Teilnahme, mindestens in manchen Fällen, ist, dass man an einer kleinen Zeremonie mit einem Foto zusammen mit Ben-Gvir teilnimmt. Da sollte man übrigens schwarze Hemden tragen. Wer sich weigert, wird nicht bewaffnet und wird kein Teil der Alarmtruppe. Das heißt, um es zusammenzufassen, dass jetzt Gruppen bewaffneter Männer rumrennen, die von der Regierung organisiert und ausgerüstet werden, aber politisch dem faschistischen Sicherheitsminister nahestehen. Das sind teilweise Leute, die ich 2014 erlebt habe, wie sie in ihrer Gegendemo zu einer Friedensdemo "Tod den Arbern, Tod den Linken" rufen. Ich befürchte, dass sie künftig Andersdenkende und Minderheiten massiv einschüchtern werden, entweder direkt oder einfach durch das Wissen, dass man vor ihnen Angst haben muss. Und wenn wir wieder darüber zu sprechen kommen, wie es mit Wahlen aussehen würde nach dem Krieg, wenn er endlich vorbei ist, kann diese Einschüchterung dafür sorgen, dass die Wahlen nicht mehr frei und sicher sind und dadurch auch gegen den Mehrheitswillen unter Wahlberechtigten eine weitere rechtsradikale Regierung gesichert wird. So können faschistische Regimes entstehen und diese sind nicht nur für ihre eigene BürgerInnen, sondern auch für alle Menschen drumherum massiv gefährlich. Es sind jetzt Leute an der Macht in Israel, die offen davor träumen, den Gazastreifen, den Westjordanland und Teile vom Libanon ethnisch zu säubern, um zugunsten von Juden und Jüdinnen zu besiedeln. Wenn sie ihre Macht durch faschistischen Terror verfestigen, wird es ganz schön düster auch nach diesem Krieg weitergehen. Ich kann nur hoffen, dass ich in meiner Einschätzung falsch liege, dass es jetzt in diese Richtung geht.
Ja, und wenn ihr mehr dazu wissen wollt, dann verlinken wir euch auf jeden Fall verschiedene Artikel in den Shownotes. Michael, du hast ja echt gut was zusammengesammelt. Die meisten davon sind natürlich auf Englisch. Vielleicht finden wir noch ein paar deutsche Artikel. Du hast ja ein paar genannt. Und ja, wenn ihr darüber mehr lesen wollt, genau, dann schaut euch das nochmal an. Der New Yorker hat auch ein sehr gutes Longpiece rausgebracht zu dem Thema. Mhm. Das werde ich auch nochmal da hinzufügen.
Und der Transparenz halber werden wir auch ein paar Quellen auf Hebräisch verlinken, die ich nicht in Übersetzung gefunden habe, einfach weil ich die bei der Verwendung von dieser Folge bei der Vorbereitung dieser Folge mitverwendet habe.
Ja, cool, dann könnt ihr ja Google Translate anschmeißen und schauen, wie gut der ist. Und ansonsten, wenn ihr sonst noch Fragen habt oder irgendwie Kritik, Anmerkungen, ihr spenden wollt, dann schreibt uns einfach eine E-Mail an parallelweltpalästina, also das Ä ist mit AE, @gmail.com. Und ansonsten findet ihr uns auf Instagram über Instagram auf parallelwelt_palästina und auf Twitter über @pwpalästina. Genau, und wir freuen uns schon wieder, wenn ihr wieder mit dabei seid beim nächsten Mal. Die nächsten Folgen dauern wahrscheinlich ein bisschen länger wieder zum Vorbereiten, aber wir werden auf jeden Fall liefern.
Ja, also danke, dass du dabei warst, Lena, und bis dann.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.